wo er das dann erklärt, den lasse ich aus und gehe direkt zu dem zweiten Teil über, wo er sich dann nur mit dem Bekenntnis beschäftigt. Folget nun das andere, nämlich was mein Glaube und Bekenntnis sei von des Herrn Abendmahl. Ich glaube, dass unser Herr Jesus Christus sein heiliges Abendmahl seinen Jüngern und allen Gläubigen bis ans Ende der Welt eingesetzt und verordnet hat, zum einen Teil zu seiner göttlichen Ehre und zum anderen Teil zu ihrem der Gläubigen Trost. Und das sollen dann auch die zwei Punkte sein. Erstens, das Abendmahl ist von Christus eingesetzt zu seiner göttlichen Ehre. Zu seiner göttlichen Ehre also, indem er befohlen hat, wir sollen dieses Brot essen und diesen Wein trinken zu seinem Gedächtnis. Um den Bibeltext dann vielleicht dazu nochmal aufzuschlagen, 1. Korinther Kapitel 11, wo Paulus das zitiert. Da heißt es in 1. Korinther 11, Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Er sprach also, wir sollen dieses Brot essen und diesen Wein trinken zu seinem Gedächtnis, nämlich, dass wir seinen Tod verkündigen. Und das geschieht, wenn wir von Herzen erkennen und mit gläubigem Herzen bedenken, was er für uns getan hat. Nämlich, dass er sein Leib und sein Blut am Stamm des Kreuzes für uns geopfert hat. Nämlich seinem himmlischen Vater. Und so hat er uns erlöst von der Gewalt des Teufels und dem ewigen Tod. Mit seinem Opfer hat Jesus es für uns verdient und erworben, was nun folgt. Nämlich die Vergebung der Sünde, die Versöhnung mit Gott, die Annahme zur Kindschaft, die Erneuerung durch den Heiligen Geist und schließlich das ewige Leben. Und insofern ist das Abendmahl ein Dankopfer. Wenn wir nämlich Gott für unsere Wohltaten mit Herzen und Mund, ja auch mit diesem äußerlichen Gottesdienst danken, wenn wir ihn als unseren einigen Erlöser, den einzigen Erlöser, öffentlich loben und preisen, dass er uns selig macht. Daher wird es auch ein Dankopfer genannt. Im Alten Testament war das Dankopfer die Schlachtung und die Verzehr und der Verzehr des Passahlammes zum Beispiel. So nennt man das Osterlamm, Passahlamm, welches hebräisch übersetzt auch dieses Überschreiten bedeutet. Es wurde genannt ein Überschreiten des Herrn. Es war ein Gedenkzeichen für die Erinnerung und die Erlösung der Kinder Israels aus Ägypten, welche symbolisierte, dass die Erlösung geschehen war, als der Engel des Herrn hinübergeschritten ist. Sie sollten ja das Blut an die Türpfosten streichen, um dem Engel zu symbolisieren, hier soll er vorüberschreiten. Und so wurde ja auch niemand von ihnen umgebracht. Gleich wie nun die Kinder Israel das Passahlamm auf Gottes Befehl gegessen haben zur Danksagung für die Erlösung aus Ägypten und gleich auch für die Erlösung von der Gewalt und der Trübsal, welche noch vorgeschattet war. die nämlich in der Zukunft eintreten sollte durch Jesus Christus. Also feiern wir Christen das heilige Abendmahl zur Danksagung für die Erlösung, die schon völlig durch Christus verrichtet und vollbracht ist. Und so dient das heilige Abendmahl zu des Herrn Christi göttlicher Ehre. Nathanael, er wird in seiner nächsten Abendmahlsandacht noch mehr darauf eingehen, was die Bedeutung und der Vergleich ist zwischen dem alttestamentlichen Passamahl und dem Abendmahl. Da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Zweitens ist das Abendmahl eingesetzt von Christus zum Trost seiner Gläubigen. Also es dient zu unserem Trost. Es ist verordnet als ein Sakrament, zu einem göttlichen Wahrzeichen. Gott, er gibt uns dadurch ein Siegel und ein Pfand, dass er uns in Christus hier begegnet. Der erste Unterpunkt ist 2.1, dass gleich wie das Brot gebrochen wird und der Wein in den Becher ausgegossen wird, so wurde Christi Leib am Kreuz gebrochen. So wurde er endlich von seiner Seele gerissen. Und ebenso ist sein Blut aus seinen Wunden geflossen und vergossen worden für uns. Zweitens, zum anderen, wie das gebrochene Brot und der eingegossene Wein uns dargereicht wird und übergeben und mitgeteilt wird und wir es empfangen, ebenso wurde sein Leib für uns gegeben und sein Blut für uns vergossen, nämlich, dass wir dadurch etwas empfangen. Wir empfangen dadurch nämlich die Vergebung der Sünde und die Versöhnung mit Gott. Und das dritte, dieser dritte Unterpunkt, gleich wie das gebrochene Brot gegessen wird und der eingegossene Wein getrunken wird und es dadurch den Leib erquickt und gespeist, also essen und trinken wir geistlich durch den Glauben von Christus, indem wir an unserer Seele gespeist werden und versorgt werden. Und dann schreibt er weiterhin, indem wir fühlen und empfinden die Huld und Gnade Gottes gegen uns, als welcher uns seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, durch ihn versöhnt sei, indem unsere Sünden vergeben sind und wir durch seinen Heiligen Geist je länger, je mehr als seine geliebten Kinder erneuert und wiedergeboren werden zum ewigen Leben. Ein kurzer Kommentar. Er hat hier eine trinitarische Herangehensweise von der Dreieinigkeit her bestimmt. Er schreibt, wir empfinden die Gnade Gottes, also die Gnade Gottes des Vaters, mit dem wir jetzt versöhnt sind durch seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn hat er uns die Sünden vergeben und er fügt es durch den Heiligen Geist, dass wir als seine geliebten Kinder erneuert werden und schließlich dann auch zum ewigen Leben gelangen. So dient das Abendmahl unserem Trost. Und zu diesem Trost, führt er dann weiter aus, ist es Gemeinschaft, die wir mit Christus haben. Das tröstet uns. Die Lehre von der Gemeinschaft. Nämlich Gemeinschaft, und das sagt er dann zum einen, an Christus und mit Christus. Gemeinschaft an Christus könnte man auch, denke ich, besser übersetzen mit ein Anteil an Christus. Oder dadurch, dass wir mit Christus verbunden sind, empfangen wir Dinge, die Christus uns schenkt. Da sagt er weiterhin, das heilige Abendmahl, insofern es unseren Glauben stärkt, so festigt es uns in der Gemeinschaft. Durch den Glauben haben wir Gemeinschaft mit Jesus Christus und Anteil an allen seinen Gütern und an allen seinen Wohltaten, an dem, dass er ja für uns gestorben ist und sein Leib und sein Blut gegeben hat. Wir haben Anteil an der Vergebung der Sünden, wir haben Anteil wie er an der Kindschaft Gottes und wir erhalten die Erneuerung des Heiligen Geistes und schließlich in Zukunft das ewige Leben in seiner Gegenwart. Dergleichen haben wir durch den Glauben Gemeinschaft mit Christus als unserem Haupt. Da der Heilige Geist, der in Christus nach seiner Menschheit wohnte, nach welcher er den Geist ohne Maß empfangen hat, wohnt nun derselbige Heilige Geist nun in uns, als in den Gliedern desselben Hauptes. Und dann geht er auf Epheser 5 ein und sagt, Christus ist das Haupt der Gemeinde, die Gemeinde ist der Leib dieses Hauptes, Jesus Christus, und jeder einzelne Gläubige ist ein Glied dieses Leibes, wie Paulus lehrt in Epheser 5. Gleich wie nun Christus die Gaben empfangen hat ohne Maß und überschwänglich, also empfangen auch alle Gläubigen die Gaben ohne Maß von Christus als ihrem Haupt und überschwänglich, so wie Christus einem jeden Einzelnen dasselbe geschenkt und mitteilt. Und dann spricht er noch von dem Heiligen Geist, wie der Heilige Geist von Christus zu den Gläubigen ausgeteilt wird. Da sagt er dann, denn gleich wie aus dem Haupt in die anderen Glieder, also aus dem Kopf sozusagen in den Leib, eine Kraft fließt, er nennt es Kraft, er meint damit eigentlich der Wille sozusagen, Bewegungen auszuführen, ja, also wie der Kopf bestimmt, was der Körper macht und wie sie miteinander verbunden sind, ist ja das Beispiel, was auch Paulus in Epheser 5 gibt. Also ist es auch mit Christus und den Gläubigen und dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, er fließt gleichsam aus Christus in alle und jede Gläubigen, um ihnen mitzuteilen die wahre Erkenntnis und Liebe Gottes. Also haben wir Gemeinschaft mit Christus an den Gaben des Heiligen Geistes und aus dem geistlichen Leben, welches aus solchen Gaben entspringt. Zum anderen haben wir auch Gemeinschaft mit ihm an den Leiden und Verfolgungen aufgrund der Wahrheit und schließlich haben wir auch Gemeinschaft mit ihm in der himmlischen Herrlichkeit. Daher sagte Christus, als er Paulus erschien in Apostelgeschichte 9, meine ich, ist es, als er die Christen verfolgt, sprach er, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also Christus war verbunden so mit den Christen, dass wenn Saulus, also der vorige Name von Paulus, als er die Christen verfolgt hat, hat Jesus sich so mit den Christen identifiziert, dass er sagte, du verfolgst mich, ja, du verfolgst nicht nur die Christen, du verfolgst mich. Und Paulus spricht dann auch in Römer 8, wenn wir mit ihm leiden, so werden wir auch mit ihm herrschen. Diese Gemeinschaft, die wir mit Christus gemeinsam haben, sie wird auch noch durch andere Gleichnisse in der Schrift erklärt. Zum Beispiel wird Christus unser Bräutigam genannt und wir, die Gemeinde, seine Braut. Denn Christus, heißt es dann auch, ist unser, weil er uns vom Vater geschenkt ist und im Gegensatz sind wir und im Gegenzug sind wir sein, weil uns der Vater ihm gegeben hat. Also uns wird Christus geschenkt, ja, von Gott und auf der anderen Seite gibt uns, also die Gläubigen, der Vater Christus. Das heißt, wir werden Christus gegeben vom Vater. So haben wir, sagt dann Piscator, auch alle Güter gemeinsam, gleich wie Mann und Frau in einer Ehe. Ganz einfach. Diese Gleichnisse hält uns Paulus vor Augen in Epheser 5. Und Jesus, er führt noch ein anderes Beispiel ein, welches uns auch die Verbundenheit zeigt und welches auch diese Gemeinschaft abbildet. In Johannes 15, da vergleicht er sich mit einem Weinstock und uns die Gläubigen mit den Reben. Und gleich wie aus dem Weinstock, der ja in der im Erdboden verwurzelt ist, wie aus dem Weinstock Kraft herausfließt, also der Saft in die Reben, wodurch die Reben anfangen zu wachsen und Früchte hervorzubringen, gleich ja fließt auch aus Christus der Heilige Geist in die Gläubigen, so dass sie durch diese Kraft Gott eine wohlgefällige Frucht darbringen. Und diese Frucht, die die Gläubigen dann darbringen, das sind die Werke des Glaubens und der Liebe. Dass sie, die Gläubigen, dann nämlich Gott aus Glauben anrufen und ihm für alle Wohltaten danken. Dass sie ihm aus Liebe dienen und ihm Gehorsam leisten gegenüber allen seinen heiligen Geboten. Ja, zusammenfassend also, diese Gemeinschaft, die wir haben, also beides an Christus als Anteil und mit Christus, die Gemeinschaft mit Christus, wird durch den Gebrauch des heiligen Abendmahls befestigt und vermehrt. Indem der Glaube, durch welchen wir Gemeinschaft mit und an Christus haben, befestigt und vermehrt wird. Daher nennt Paulus das gebrochene Brot die Gemeinschaft des Leibes Christi. Steht doch hier in hier ist es, müssen wir gleich nochmal nachgucken. Ich lese jetzt erstmal fertig. Genau, daher nennt Christus das gebrochene Brot die Gemeinschaft des Leibes Christi und den gesegneten Wein die Gemeinschaft des Blutes Christi. Da uns durch dieses Brot und diesen Wein bezeugt wird, dass wir Gemeinschaft haben an dem gekreuzigten Leib und dem vergossenen Blut Christi und also auch mit Christus selbst als unserem Haupt. Das ist meine Meinung und das Bekenntnis von dem heiligen Abendmahl. Und eben diese Lehre hat auch Dr. Olivianus, das war sein Vorgänger, besser in seinen Predigten und Vorträgen und Schriften angeführt. Welche Meinung guten Grund hat in Gottes Wort und genugsam ist erwiesen, die Gläubigen zu erbauen. Darum bin ich der guten Zuversicht, euer Gnaden werden mit diesem Bekenntnis wohl zufrieden sein und mich keineswegs verdächtigen, als ob ich eine besondere Meinung von dem heiligen Abendmahl hätte, welche nicht mit der Lehre der reformierten Kirche übereinstimmt. Allein wünsche ich, dass dieselbigen Reden, als welche das Thema mehr verfinstern als erklären, unterlassen werden und man sich begnügt an dem, was die Schrift von diesem führt. Dazu wolle Gott allen getreuen Lehrern die Gnade des Heiligen Geistes verleihen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Genau. Wo haben wir es jetzt? 1. Korinther 10, Vers 16, genau. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Und so weiter. Genau. Dankeschön. Ja. Also 1. Korinther 10, Vers 16 und 17 war das, worauf er sich eben bezogen hat.